Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In dem heutigen Video werde ich dir gleichsam im Rahmen dieser Trilogie von dem Buch Das indoktrinierte Gehirn, die Weisheit des Herzens, heute das Buch von Armin Risi und plötzlich große Klarheit vorstellen. Wenn dich das Thema interessiert und es ist ein spannendes Thema, dann bleibe dran. Und folge diesem Video bis zum Schluss, weil wir werden hier jetzt spannende weitere Gedankengänge verfolgen, jetzt auch in dem Vergleich dieser drei jüngst erschienenen Bücher. Mein Name ist Markus Peters, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe die Praxis Herztherapie Nord begründet und die Online-Akademie der Herzerklärer. Hier geht es mir jeweils um die ganzheitliche Herzheilkunde. Ganzheitliche Herzheilkunde bedeutet, mir geht es sowohl um die körperliche, die seelische und die spirituelle Ebene. Ja, und in gewisser Weise, wenn ich das so sage, körperliche, seelische und spirituelle Herzensebene, dann sind wir eigentlich auch schon mittendrin. Die körperliche Ebene, das war das sehr gute Buch von Michael Nehls, der eine absolut gute, fundierte Analyse der Gegenwart schreibt. Dann die seelische Ebene, der primäre Fokus auf der seelischen Ebene, das Buch von Raphael Bonelli über die Weisheit des Herzens. Und jetzt nähern wir uns einer spirituellen, einer neuen Ebene. Also wir gucken gewissermaßen von einer Metaebene auf das gegenwärtige Zeitgeschehen. Und das ist hochinteressant. Zunächst einmal, wer ist Armin Risi? Armin Risi schreibt auf seiner Webseite von sich selber: Er ist Philosoph, Autor, Referent und, das finde ich gut, radikal umdenken, neue Wege und Weltbilder. Das schreibt er von sich selber auf seiner Homepage. Ferner können wir auf seiner Homepage nachlesen, dass er zwischen 1981 und 1988 viel in vedischen Klöstern verbracht hat, sowohl in Indien als auch in Europa, und er dort viele Schriften aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt hat, also sich intensiv eingearbeitet hat. Nun, Armin Risi ist mir jetzt im Kontext dieses Buches auch erstmalig so wirklich aufgefallen. Ich muss sagen, ich habe ihn, ja, muss ich leider zugeben, ihn jetzt sozusagen auch erst entdeckt. Ich habe jetzt auch ein anderes Buch angefangen von ihm zu lesen, Der radikale Mittelweg. Und ich erfreue mich über die große Gedankenklarheit und die Gedankenschärfe und die Nüchternheit, mit der Armin Risi seine Gedanken herleitet. Das hat wirklich etwas ausgesprochen Präzises, was ja gerade auch in diesen spirituellen Bereichen ja durchaus eine Kunst ist, das wirklich auf eine ganz exakte, wirklich zum Beispiel das Buch Der radikale Mittelweg, also wirklich geradezu in Paragraphenform das alles niederzulegen. Und Armin Risi beschäftigt sich in seinem Werk immer wieder mit den großen Fragen des Lebens und immer wieder auch mit den großen Fragen der Gegenwart. Und mit diesem Buch, das er jetzt hier im Herbst dieses Jahres vorgelegt hat, spricht er über das Thema der positiven Prophezeiungen für die heutige Wendezeit. Ja, das ist ja schon mal ein Titel, der neugierig macht, weil pessimistische Prophezeiungen zur Gegenwart kennen wir nur allzu gut. Davon gibt es sehr, sehr viele. Ich sag mal, schlussendlich müssen wir auch nur in die Nachrichten schauen und werden bombardiert mit negativen Prophezeiungen zur Gegenwart, mit Katastrophenmeldungen. Aber auch, wenn wir zum Beispiel auf Persönlichkeiten schauen wie Irlmeier, und so, das ist, da wabert ja auch einiges rum an bedrohlichen Szenarien für die Gegenwart. Und natürlich die Frage ist, ist das in der heutigen Zeitlinie überhaupt noch so real? Meinetwegen das, was Irlmeier gesagt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Das wollen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen, sondern uns fokussieren auf das, was Armin Risi hier mit diesem Werk vorgelegt hat. Also Armin Risi ist ein außerordentlich scharfer Denker, wenn es um die ganzen Wechselbezüge geht zwischen, ich sag mal, der materiellen, respektive materialistischen Sichtweise auf die Welt und der spirituellen Sichtweise auf die Welt. Und da will ich dir einmal etwas aus dem ersten Kapitel vorlesen, Seite 15. Da schreibt er Folgendes. Die Ganzheit, in Klammern Gott, umfasst sowohl das Unendliche als auch das Ewige. Ich veranschauliche dies oft mit dem Bild von der Linie und der Fläche. Die Linie ist eine unendlich lange Gerade, die auf einer noch unendlicheren Fläche existiert und von dieser Fläche getragen wird. Die Linie steht für die Unendlichkeit der materiellen Schöpfung. Die Fläche für den spirituellen Urgrund, die spirituelle Welt. Dort, wo die Linie ist, ist auch die Fläche. Das heißt, die spirituelle Welt ist in der materiellen Welt immanent präsent. Aber als Fläche ist sie viel mehr als nur die Linie. Ein großartiges Bild über das Verhältnis zwischen der materiellen Sichtweise und der spirituellen Sichtweise auf die Welt. Also ein solcher Absatz hat in meinen Augen schon geradezu etwas Begeisterndes. Und so geht er auch in allem, was ich bisher von ihm wahrgenommen habe, immer mit einer äußerst großen Präzision vor und ist sich immer sehr wohl bewusst, von welchem Standpunkt aus wird jetzt ein bestimmter Zusammenhang betrachtet. Nun, im ersten Kapitel dieses Buches, beziehungsweise im zweiten Kapitel dieses Buches, da geht es um die Prophezeiungen der Mayas. Ich denke, der eine oder andere erinnert sich noch an Dezember 2012, wo es ja auch dann die Auffassung gab, oh, 2012 zur Wintersonnenwende geht möglicherweise die Welt unter. Und die große Frage war so, okay, was kommt jetzt hier, was passiert jetzt hier? Und das geht zurück eben auf den Maya-Kalender. Und damit setzt er sich in dem, wie gesagt, im zweiten Kapitel, was das erste Kapitel ist, wo er wirklich eine Prophezeiung sozusagen auseinandernimmt, da setzt er sich intensiv mit den Mayas auseinander. Und da komme ich auch selber wieder nicht aus dem Staunen heraus, wie ein einzelner Mensch es schafft, so intensiv sich in eine doch so fremde Kultur und Denkweise einzudenken und hier eben zu Schlüssen kommt und die sauber herleiten kann. Das hat allergrößten Respekt. Und er führt hier aus, dass 2012 nicht so gemeint war nach dem Maya-Kalender, dass da jetzt Bums aus und die Welt geht unter, sondern es ist der Mittelpunkt einer Wendezeit, die 25 Jahre davor begann und die 25 Jahre später beendet sein wird. Und dann beginnt ein neuer Zyklus der Menschheitsentwicklung. Also dass sozusagen 2012 wie so der Mittelpunkt ist einer Wendezeit. Und dass auch eben den Mayas sehr wohl bewusst war, dass in den Jahrhunderten zuvor sie einem sehr, sehr schweren Schicksal entgehen werden, nämlich einer Unterdrückung durch eine andere Bevölkerungsteile, also durch weiße Eroberer, die auch ihr Volk eben zu einem sehr, sehr großen Anteil dezimieren werden. Und er geht dann darauf ein, auf das ganze Thema, wie der Kondor und der Adler sich treffen werden, also verschiedene Strömungen zusammenkommen werden um das Jahr 2012 und hier ein neuer Impuls gesetzt wird. Und er beschreibt dann auch sehr konkret, wie das eben in dieser Zeit passiert ist, beziehungsweise gerade in Gange ist. Genau das, was die Mayas sehr präzise vorhergesagt haben. Dann im nächsten Kapitel, das ist das Kapitel Nummer 3, geht er sehr ausführlich ein auf Nostradamus, ein früher Zeuge der heutigen Wendezeit. Nun, Nostradamus ist mir natürlich so allgemein unverbindlich geläufig gewesen. Aber ich habe hier in diesem Buch wirklich ganz, ganz viele neue Aspekte lernen dürfen. Und zwar dahingehend, dass Nostradamus offensichtlich ein Mensch war, der hellsichtig war, der eine Verbindung hat zu einer Welt jenseits von Raum und Zeit und sich im Grunde mit seinen Aussagen über die Gegenwart, in der Zeit, wann er lebte, als auch für die nächste Zukunft, sich im Grunde, so beschreibt das Armin Risi, sich hinter der Astrologie im Grunde versteckte. Weil Astrologie war zu jener Zeit, das muss man wissen, eine anerkannte Wissenschaft. Johannes Kepler zum Beispiel war Astrologe, Tycho Brahe war Astrologe. Also alle großen Geister der damaligen Zeit, die in der Astronomie tätig waren, waren gleichzeitig auch Astrologen. Und er hat, also Armin Risi leitet dann auch sehr überzeugend her, dass Nostradamus eigentlich ein sehr mittelmäßiger oder vielleicht sogar auch weniger als mittelmäßiger Astrologe gewesen ist, aber dennoch eben ausgesprochen präzise Vorhersagen treffen konnte und er diese Vorhersagen eben in astrologischen Horoskopen sozusagen da quasi hineingesetzt hat, um nicht sich einer Irrlehre verdächtig zu machen, was eben ja vor 500 Jahren dann ja auch schnell auf dem Scheiterhaufen enden konnte. Also weil er ja sozusagen mit dem, was er konnte, als Mensch ja quasi im Grunde er selber als auch seine Familie immer wieder ja auch, ja man muss schon sagen, in Lebensgefahr gewesen. Und dann schildert er sehr, also erklärt uns Armin Risi, wie es möglich ist, diese Texte von Nostradamus auch zu verstehen. Und dann kommt er auf folgenden Punkt zu sprechen, wo Nostradamus sich über die Gegenwart äußert. Das will ich einmal auch im Original vorlesen. Armin Risi schreibt auf Seite 75, in 500 Jahren, das ist roundabout um 2012 herum, in 500 Jahren wird man ihm, der die Zierde seiner Zeit war, mehr Beachtung schenken. Dann auf einmal wird er große Klarheit geben, was die Menschen durch dieses Zeitalter sehr glücklich machen wird. In 500 Jahren wird man ihm, der die Zierde seiner Zeit war, mehr Beachtung schenken. Dann auf einmal wird er große Klarheit geben, was die Menschen durch dieses Zeitalter sehr glücklich machen wird. Und er geht jetzt ein auf verschiedene Interpretationen, die verschiedene Menschen gemacht haben über diese Aussage von Nostradamus. Und er zeigt dann, dass eben dieser Zeitpunkt, da sind wir sozusagen in der Gegenwart, es ist jetzt 500 Jahre in etwa her, dass dort eben ein Impuls kommen wird und er leitet das dann weiter her, es wird ein Impuls kommen aus dem Osten und er wird den Menschen dazu verhelfen, das finstere Zeitalter, im Übrigen etwas, von dem die Mayas auch gesprochen haben, das habe ich eben vielleicht nicht deutlich genug gesagt, dieses finstere Zeitalter, was in esoterischen und spirituellen Kreisen Kali Yuga genannt wird, dieses zu überwinden. Und wenn dieses überwunden wird, im Grunde die Glaubenssätze, die wir haben über unser Sein, über unser Verhältnis von Raum und Zeit, über unser Verhältnis zu Gott, sei es außerhalb von uns, sei es in uns, wo wir das eben anfangen, neu zu greifen und damit eine völlig neue Sicht auf die Welt bekommen werden. Um einmal deutlich zu machen, zu welchen konkreten Aussagen Nostradamus fähig war, will ich aus dem Anhang zitieren. Im Anhang gibt er eine sehr klare Vorhersage darüber, dass im Osten eine Lehre aufkommen wird im 20. Jahrhundert, die viele Menschen ins Unglück stoßen wird Und diese Lehre des Ostens wird aber nicht länger als 73 Jahre und 7 Monate währen. Das sagte er vor 500 Jahren. Und wie lange dauerte der Kommunismus in der Sowjetunion? Exakt 73 Jahre und 7 Monate. Das als ein kleines Beispiel dafür, wie ausgesprochen präzise die Prognosen von Nostradamus sind. Und er bringt dann hier in dem Anhang weitere Beispiele sozusagen gewissermaßen als Zeugen dafür, wie unglaublich präzise Nostradamus in die Zukunft geschaut hat und es halt immer die Kunst ist, das wirklich auch zu verstehen und lesen zu können. Ja, er geht dann noch auf weitere Prophezeiungen ein. Er spricht dann über Nikolaus von Flüe. Das ist zunächst einmal ein Landwirt gewesen aus der Schweiz. Er ist dann Einsiedler geworden und der eben auch davon spricht, dass aus dem Osten heraus jemand kommen wird und den Menschen hier eine neue Sichtweise auf die Welt bringen wird. Und das ist im Grunde wieder die gleiche Geste, was schon bei den Mayas erzählt wurde, was Nostradamus uns berichtet, was eben auch Nikolaus von Flüe uns berichtet. Nikolaus von Flüe, der Nostradamus nicht gekannt hat, dass halt im Grunde wie ein Impuls aus diesen alten indischen Hochkulturen kommen wird und sich vereinigen wird mit denen aus dem Westen und da heraus etwas Neues entstehen wird. Er geht dann auch konkret auf Entwicklungen ein, von den indischen Weisheitslehrern, die eben im 20. Jahrhundert in den Westen gekommen sind und den Westen inspiriert haben, die westlichen Zivilisationen. Er spricht da besonders von einer Person, aber ich denke, wir können da auch verschiedene andere Personen wahrscheinlich auch mitdenken, zum Beispiel auch die ganze Yoga-Bewegung, aber auch die ganze Bewegung überhaupt des Bewusstseins von Reinkarnation und Karma und so weiter, dass all das im 20. Jahrhundert wieder zusammenkommt, um dann eben im 21. Jahrhundert eine neue Zeit anbrechen wird, wo eben diese Spaltung auch der Welt gewissermaßen überwunden werden kann. Ein für mich sehr interessantes Kapitel war dann das Kapitel über die letzten Päpste, wo ich auch erstaunt bin, dass es da auch vor 400 Jahren jemanden gegeben hat, der in der Lage war, sehr präzise vorherzusagen, was welcher Papst machen wird in den kommenden Jahrhunderten. Und die Prophezeiungen bezüglich der Päpste endet mit dem Papst, der jetzt Papst Franziskus ist. Und er sagt dann sinngemäß, ja, und danach wird eine große Veränderung auf der Welt stattfinden mit diesem Papst. Er wird sozusagen letzter Papst sein einer alten Tradition, die eben dann 2000 Jahre anhielt zu dem Zeitpunkt dann. Er geht dann in einem weiteren Kapitel auf das Thema Kirche und Antikirche ein. Und da habe ich einen ganz wesentlichen Punkt verstanden. Und zwar geht er hier auch auf die Geheimlogen ein, die Geheimbünde, die auf der Welt existieren und die im Hintergrund ihre Machenschaften betreiben. Und das ist ein Thema, das mich immer wieder, ja, in den letzten Jahrzehnten immer wieder begegnet ist, auch schon bei Rudolf Steiner, der spricht da auch immer wieder davon. Und ich da nie so richtig wusste, was ich davon zu halten habe. Jetzt aber im Rahmen der Corona-Krise und auch dem Club auf Klaus, also Klaus Schwab, ich natürlich auch anfing darüber neu nachzudenken, was sind das für Geheimbünde, die da die Welt im Hintergrund dirigieren und steuern, was ist davon zu halten? Also ist mir jetzt die letzten 4 Jahre schon klar geworden, dass ich dieses Thema ernster nehmen muss, als ich das bisher getan habe, die letzten 40 Jahre. Jetzt hier kommt ein Gesichtspunkt, der mich sehr überrascht hat und wo ich sehr ins Staunen kam. Und zwar sagt er ja, dass eben die Gewalt, die gerade die katholische Kirche an den Tag gelegt hat, in den Kreuzzügen, aber auch in den ganzen Unterdrückungen von Menschen, die eben nicht auf der päpstlichen Linie sind, die ganze Gewalt, die ganzen Folterungen, die ganzen Knechtschaften, also ganze Völker sind ja ausgerottet worden von der katholischen Kirche, dass die Menschen, die sterben durch die katholische Kirche, in der Regel in dem Moment ihres Todes mit einem tiefen Hass bezüglich der katholischen Kirche über die Schwelle gehen. Und dann im nächsten Leben aus diesem Hass heraus sich in eine fundamentale Opposition zur katholischen Kirche stellen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich glaube, wenn ich öffentlich machen würde, welche Gewaltfantasien ich über Jahrzehnte gegenüber der katholischen Kirche gehegt habe, da würden manche Menschen vom Glauben abfallen. Das ist jetzt eine persönliche Schilderung von mir, sodass ich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und dass eben somit als Gegenpendant zur katholischen Kirche die Geheimbünde entstanden sind, die eben sozusagen als Gegenpart zur katholischen Kirche sich etabliert haben. Dadurch auf der anderen Seite aber, weil beide im Grunde nichts Gutes im Schilde führen, nicht etwas, was zum Wohl und Segen der Menschheit ist, dass dadurch die Welt gefangen ist in einem ewig wiederkehrenden Wechselverhältnis von Lug, Trug und Mord. Und dass da jetzt eben auch die Zeit reif ist, dieses dunkle Schicksal der Menschheit aufzulösen, zu erlösen und neu zu gestalten. Und er geht dann ein auf etwas, das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, über die Prophezeiungen Garabanadal und was dort eben auch gesagt worden ist, übrigens im Kontext der katholischen Kirche, weil das natürlich von der katholischen Kirche doch auch negiert worden ist. Das Ganze erinnert natürlich auch sehr an Pater Johannes, den ja vielleicht der ein oder andere kennt, auch von meinem Online-Kongress, wo ich ein Interview mit ihm hatte, beziehungsweise auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Und Pater Johannes ist ja auch einer, der zwar katholischer Priester ist, aber nicht mehr in der katholischen Kirche ist. Und hier eben ja die katholische Kirche sehr viele Menschen auch sozusagen rausgeschmissen hat, die eben ja ein Wissen erlangt haben über, ja, ich sag mal, über die karmische Ebene. Und dass eben auch hier sehr, sehr grundlegende positive Prophezeiungen zur Gegenwart existieren. Soweit, verzeiht, dass ich hier so ein bisschen stottere. Das ist eine große Hausnummer für mich, dieses Buch hier zu besprechen. Ich hoffe, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen getan. Ich kann dieses Buch nur jedem Menschen empfehlen und sehr, sehr ans Herz legen, der diesen ganzen dystopen Vorstellungen und Prophezeiungen zur Gegenwart einmal in der eigenen Seele dem ein positives, lichtvolles Bild entgegenstellen will. Und insofern ist dieses Buch wirklich ein Segen für die heutige Zeit. Und ich wünsche auch diesem Buch wiederum eine weite Verbreitung. Ja, wenn wir jetzt zurückblicken auf diese drei Werke, das indoktrinierte Gehirn, die Weisheit des Herzens und jetzt das Buch und plötzlich große Klarheit. Dann haben wir hier, das habe ich auch schon eingangs gesagt, drei Werke geschenkt bekommen von drei großen Meistern der Gegenwart, von Michael Nils, Raphael Bonelli und Armin Risi, die alle aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommend auf die Gegenwart schauen. Michael Nils, die glasklare Diagnose und die glasklare Warnung, was passiert, wenn das, was derzeit als Plan in der Welt existiert, wenn das weiter fortgesetzt wird. Also wirklich ein Buch, das aufrüttelt und aufwachen lässt, wenn man es denn liest. Als zweites sozusagen gewissermaßen das Heilmittel dazu, das Buch von Raphael Bonelli. Also diese Zersplitterung, diese kafkaeske Welt, die Michael Nehls beschreibt, erfährt in dem Buch von Raphael Bonelli im Grunde wie eine Heilung. Und wenn wir uns dann fragen, okay, was ist der Sinn des Ganzen? Der Sinn davon, dass wir diese kafkaesken Utopien vorgesetzt bekommen und auf der anderen Seite wir eines solchen Heilmittels überhaupt bedürfen, wie das, was Raphael Bonelli uns zur Verfügung stellt, und wir uns gewissermaßen auf eine Ebene darüber stellen, dann können wir das Buch von Armin Risi lesen, sozusagen wie von einem Berg ausguckend, von einer Metaebene ausguckend. Und jetzt verstehen wir, wie die Zusammenhänge hier sind. Und es wird auch verständlich, wenn wir das ernst nehmen, was Armin Risi beschreibt, dass wir in dieser Wendezeit leben und dass jetzt wirklich etwas völlig Neues beginnen wird, was zumindest in der Zeit, die unser historisches Gedächtnis umfasst, jetzt mal nicht auf alte Atlantis und so weiter ein, sondern wirklich auf unser Geschichtsbewusstsein, ich sag mal, von der alten babylonischen Kultur bis also den Sumerern und so weiter, aus dem Zwei-Strom-Land bis hin zur Gegenwart hinein. Wenn ich das jetzt mal als unser historisches Bewusstsein betrachte und wir da sehen, wie diese Welt immer tiefer versunken ist im materialistischer Weltanschauung und im Krieg, schlussendlich alle gegen alle, dass diese Zeit jetzt vorbei ist. Und dann ist auch klar, warum dieser neuropathische Angriff auf das Gehirn, wie Michael Nehls es beschreibt, jetzt erfolgen musste. Weil noch 100 Jahre weiter, das besagen sozusagen die Prophezeiungen der Mayas und von Nostradamus und Nikolaus von Flüe und die Prophezeiungen auch aus Teilen der katholischen Kirche und so weiter, die sagen alle, in 50 bis 100 Jahren wird die Welt eine völlig andere sein, nicht im Sinne von Klaus Schwab. Und von daher ist sozusagen jetzt wirklich die letzte Chance für diese Seite, das Ruder in ihrem Sinne herumzureißen. Und das ist sozusagen etwas, was aus dieser Metaebene deutlich wird von Armin Risi, dass das Ganze doch seinen Sinn hat. Und im Grunde sind wir hier auch an einem Punkt im Sinne der Salutogenese. Die Salutogenese von Aaron Antonovsky begründet, wo es darum geht, um die Frage, was hält den Menschen gesund? Ich will jetzt hier nicht auf die Hintergründe eingehen, wie Aaron Antonovsky in New York an KZ-überlebenden Juden und so weiter geforscht hat. Das sei jetzt mal außen vor gelassen. Aaron Antonovsky hat drei Kriterien geschildert. Er hat gesagt, wer bleibt gesund? Wenn die Welt handhabbar ist, wenn sie verstehbar ist, wenn sie sinnhaft ist. Und mit diesen drei Büchern kommen wir in die Lage, wir verstehen mit dem Buch von Michael Nehls das Drama, in dem wir sind. Wir verstehen, wie wichtig es ist, jetzt wirklich höchste Aufmerksamkeit zu haben. Mit dem Buch von Raphael Bonelli wird dieses ganze Desaster, dieses Drama, in dem wir sind, handhabbar. Und mit dem Werk von Armin Risi bekommt das Ganze einen Sinn. Ich will noch einen letzten Gedanken am Schluss sagen. Ich bin zutiefst sicher, dass diese Zeit gut, wir alle miteinander gut überstehen werden. Die Frage ist, wie tief geht es noch bergab? Wie tief geht es noch bergab, wenn wir beispielsweise an die Orte der Kriege denken, die wir immer noch auf der Welt haben? Ein Krieg im Nahen Osten ist jetzt in den Medien ganz publik. Aber wir haben an so vielen Stellen auf der Welt haben wir Krieg. Wir haben so viel Verleumdung und Hass und Spaltung in dieser Welt. Und das ist die Frage, wie lange braucht es noch, bis wir das überwunden haben? Und das ist wiederum etwas, was von jedem Einzelnen von uns abhängig ist. Und So können wir jetzt zu der Erkenntnis gelangen, dass es eben von jedem von uns abhängig ist, inwieweit wir uns auch für diese positiven Prophezeiungen im Sinne von Armin Risi öffnen und diese positiven Prophezeiungen jeder an seinem Platz versucht, hier auf der Erde Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, so will ich diese drei Buchbesprechungen mit einem ernsten, aber auch mit einem hoffnungsvollen Appell beenden. Wir sind in der Lage, das Blatt zu wenden, und wir werden es gemeinsam wenden, aber von uns hängt es ab, wie tief es noch bergab geht. Ja, in späteren Videos, ich plane zumindest noch ein weiteres Video, will ich nochmal einen anderen Aspekt von diesen drei Büchern hier mit dir erörtern und dir nahelegen, was mir jetzt auch nochmal so klar geworden ist über die heutige Zeit und über das, was sich hier abspielt. Aber das soll Thema in einem späteren Beitrag von mir sein. Jetzt wünsche ich dir erst einmal viele körperliche, seelische und auch geistige Gesundheit und viel Kraft für diese Zeit. In diesem Sinne, liebe Herzensgrüße, dein Markus Peters, dein Herzerklärer.